Diese Folge wird präsentiert von Sena, die Revolution in der Motorradkommunikation mit Bluetooth-Technologie.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Multitool oder Werkzeugkasten? Liebe Motorradfans, ich denke, dass das heutige Thema damit perfekt umschrieben ist, auch wenn es nicht um Werkzeug, sondern um Motorräder gehen soll. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Reiseredakteur beim Motorrad und begrüße heute mal wieder unterwegs Ressortleiter Thorsten Dentges.
Hallo.
Und das dritte Headset trägt heute Testvizechef Fabian Dresler.
Moin Moin, hi.
Hi Fabian. Ich glaube, in der Konstellation saßen wir auch noch nie zusammen.
Nope. Nee,
Podcast. Tatsächlich nicht, nee.
Okay. Ja, ihr kennt bestimmt auch diesen Spruch, also das soll auch ein bisschen nochmal das Thema erklären, diesen Spruch, als ideale Anzahl Motorräder gilt ja N+1. Kennt ihr bestimmt, oder?
Ich kenne das nicht, aber nicht? Erklär mal. Ja,
dann ist es natürlich jetzt wieder doof, damit anzufangen.
Ich kenne das schon von fast allen Hobbys, die Männer haben.
Ja, genau. Also es ist auch, mir ist so im Erstellen des Skripts aufgefallen, dass das eigentlich für sehr viele Bereiche gilt, dass man bei sehr vielen Hobbys sich immer überlegt, habe ich diesen einen Gegenstand, der möglichst viel abdecken soll, oder habe ich halt wirklich für jede Nische dann nochmal das spezielle Werkzeug in die
Aber um das auch für unsere Hörer aufzulösen, die nicht Statistik belegt haben, N ist die Grundgesamtheit plus 1. Wenn die Grundgesamtheit nur 1 ist, sind es 2 Motorräder. Aber es bedeutet, dass man mindestens 2 Motorräder haben muss. Können natürlich auch mehrere tausend plus 1 sein.
Also es klingt für mich jetzt erstmal vernünftig, wenn es mehr als 1 ist, ja.
Ja genau, dann können wir ja drüber reden. Dann fangen wir doch mal so an, weil das ein bisschen sperriger Einstieg jetzt vielleicht war. Thorsten, wie viele Motorräder hast du denn privat?
Ich habe 1.
Genau, und Fabi, du?
Warte, ich muss zählen. jetzt gerade habe ich 4.
Ah, okay. Ja. Ich habe auch 4 seit letzter Woche, könnte man sagen.
Ihr seid doch alles Angeber.
Das heißt ja nicht, dass die viel wert seien. Aber
das stimmt. Das eine könnte natürlich jetzt extrem viel wert sein, ja.
Das finde ich ist nämlich gleich das Nächste, weil ich hatte auch echt, also oft ist es ja so, diese Themen, manchmal fallen mir die aber auch beim Joggen oder keine Ahnung zwischendurch ein und da habe ich auch sofort überlegt, oh, ist das jetzt nicht so ein Luxusproblem, dann ist das auch noch ein Luxus, über den so jetzt Motorradredakteure auch noch philosophieren. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt Luxus oder es ist ein leistbarer Luxus, weil eben es gibt viele Gebrauchtmaschinen und wenn es jetzt nicht immer die neueste sein muss, dann kann man sich auch durchaus 2-3 Motorräder leisten. Also ich wollte gerade sagen,
wenn wir den Bestseller nehmen, da kannst du dir mehr als 1-2 Gebrauchte von leisten. Wenn du eine GS, was ist der Fabian, so ein aktueller Vollausstattungspreis?
Aktueller
25.000 oder so?
Ja, so 25 aufwärts, wenn du gute Ausstattung haben willst, kriegst du aber auch noch unter 25.
Genau, und dann würde ich dir als ehemaliger Gebrauchtberater sofort 10 gute Motorräder für 2.500 raussuchen. Wird ein bisschen eng vom Platz her.
Ja. Aber das ist ja genau das Thema. Also, Thorsten, bei dir ist es dann vermutlich das Multitool. Was ist denn das eine Motorrad?
Tatsächlich eine alte Transalp. Da kommen wir dann mit den 2.500 Euro sogar locker hin, weil sie auch schon nochmal einen Tacken älter ist. Aber wenn du mich jetzt so fragst, klar, das ohne jetzt zu viel Werbung zu machen, aber da sind wir eben schon bei dem Bestseller, der ja nicht umsonst Bestseller ist. Also ob man jetzt BMW-Fan ist oder ich bin es eben nicht. Trotzdem muss ich einfach immer wieder zugeben, wenn ich auf Reisen unterwegs bin, dann kriegt man ja oft sowas dann auch hingeschoben. Bei aller Skepsis oder Unsympathie, die man dafür hat, man muss dann einfach objektiv bleiben und sagen, das ist zum Beispiel so ein perfektes Multitool, weil die kann alles oder hat es bei mir zumindest bewiesen auf bestimmt 3-4 Kontinenten und auf weiß ich wie viel zigtausend Kilometer, näher zigtausend ist übertrieben, aber ich hatte mal eine GS tatsächlich, aber ich komme schon auf viele Kilometer und muss sagen, das Grundkonzept und das ist eben das eine Reise-Enduro, da ist man einfach ganz nah dran an diesem Multitool, deswegen bei mir die Transalp, es könnte auch eine Afrika Twin sein oder eigentlich fast jede beliebige Reise-Enduro von jedem Hersteller ist für mich eigentlich immer gleich auch das optimale Multitool.
Und Fabi, bei dir ist wahrscheinlich ein bisschen sportlicher, nehme ich an, oder?
Ja, Multitool. Ich finde ja, man muss immer erstmal gucken, was möchte man mit einem Motorrad generell machen und wenn man mehrere Bereiche abdecken will, muss man sich meiner Meinung nach überlegen, hat man ein Anwendungsgebiet, was man eben bevorzugt mit diesem Motorrad, betreibt, sag ich mal, und möchte dann vielleicht auch mal was anderes machen, oder möchte man wirklich gleichwertig viele verschiedene Dinge mit einem Motorrad machen, weil dann wird's natürlich schnell kompliziert. Und wenn ich jetzt von meinem ganz konkreten Anwendungsfall ausgehe, ich fahre gerne sportlich Motorrad, ich fahre gerne auf der Rennstrecke, dann ist für mich ein großes, starkes Naked Bike wie eine, ja, mein Beispiel ist immer MT-10 SP Yamaha, wäre für mich ein gutes Multitool, weil das eben das abdeckt, was ich gerne mache. Und das ist hauptsächlich sportlich fahren. Aber wenn man mal länger unterwegs ist, dann ist es natürlich leichter. Also andersrum, es ist leichter mit einem Motorrad, auf dem man auch bequem drauf sitzt, mal sportlich zu fahren, als mit einem Motorrad, auf dem man furchtbar sportlich drauf sitzt, auch zu reisen. Deswegen wäre das meine Wahl.
Ja, für mich ist das die Reisetauglichkeit auch eigentlich was nicht jedes Motorrad haben können muss, aber ich finde, das ist eben das, wenn man eben mehrere Motorräder in der Garage stehen hat, dann kann man sich eben auch ein bisschen extremere Konzepte vielleicht da reinstellen. Also dann, bei mir ist zum Beispiel die KTM Duke, wo ich auch weiß, mit der muss ich jetzt nicht unbedingt nach Griechenland fahren, aber die macht halt nochmal mehr Spaß, wenn du mal auf irgendeinem, weiß ich nicht, auf irgendeiner Supermotopiste unterwegs bist, als irgendwas anderes.
Wenn man jetzt wirklich nochmal bei diesem Multitool bleibt, dann wird es eben schwierig, wenn man in so konkrete Sachen wie mal auf eine Supermoto-Strecke gehen möchte, dann engt sich das auf einmal extrem ein, weil da kommt die Transalp dann auch an ihre Grenzen, oder Thorsten?
Ich gehe mal davon aus, dass ich dann nicht schneller bin als du, aber das wäre ich auch egal, mit welchem Motorrad nicht. Spannend ist doch genau, also was macht denn Multitool aus? So, ja. Die Anwendung, der Anwendungsbereich, umso breiter, umso besser. Bei mir ist es vielleicht Reise, bei dir auch, Ferdinand, also dass man weiter wegfahren kann, muss deswegen bestimmte Anforderungen erfüllen. Das kann man aber auch schon rein auf Straße ummünzen und dann fällt schon mal das Enduro weg.
Ja. So, das heißt, ist bei uns beiden, ne, ja auch so, dass, genau, wir ja auch eine gewisse Geländetauglichkeit irgendwie gern haben.
Aber wer die nicht braucht, der kann zum Beispiel, kann ich mich erinnern, wir hatten mal als Dauertester so eine 1250er Bandit. Die wurde dann noch mit so einem Zahnriemen bewusst eben für unseren Dauertest umgerüstet. Und da dachte ich, als ich damit mal wirklich stumpf Autobahn nach Hamburg gefahren bin, so am Wochenende Freunde besuchen, hey, super, da braucht man überhaupt nicht so eine schwere RT oder was es da an diesen Luxusrössern gibt, auf dem man vielleicht ein bisschen bequemer sitzt, besseren Windschutz hat, vielleicht schon integrierte Koffer und noch irgendeinen sonstigen Elektronik-Schnickschnack oder so. Das Ding hat einfach gut funktioniert, und was ich da spannend fand, die habe ich dann noch eine Woche länger gehabt, die hat einfach auch im Alltag hier in der Großstadt gut funktioniert. Und der Preis stimmt auch noch. Also das wäre zum Beispiel so ein Multitool, die kann dann auch wirklich fast alles, Alltag, Reise, Touren, Sozia mitnehmen, sonst was, aber eben nicht Gelände. Wenn man das aber aus seinem Lastenheft schon mal rausstreichen kann, ist die so bandbreitig, dass man eben auch da kann man mit alleine glücklich werden mit so einem Motorrad, ne? Und ja, anderes Beispiel, die alte VFR. Wir haben ja vor kurzem, glaube ich, ja auch mal so eine Sport-Touring-Geschichte gemacht. Das war immer so für mich der Inbegriff, oder auch für ganz viele, die sportlich unterwegs waren, zumindest damals sportlich, die dann gemerkt haben, hey, mit so einer VFR, da kannst du, wie hat mein Händler mal gesagt, Touren und Turnen. Und der ist dann wirklich da mit Knie am Boden, auch mit dem Ding überall lang geschreddert. Aber das wird heute nicht mehr möglich sein. Da ist, glaube ich, dann die Spreizung bei Sport so weit auseinander zwischen Sportlern und Sporttourern, oder?
Ja, ich finde, man muss das immer ein bisschen differenzieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel Sporttouring denkt oder Crossover denkt, also diese Motorradkategorien vereinen ja schon in sich, dass sie nicht nur eine Kategorie sind und eigentlich so von sich aus ein bisschen Multitool sein wollen. Und wenn man jetzt in Richtung eines Sporttourers geht und sagt, ich möchte gern sportlich Motorrad fahren, aber auch Touren, dann erfüllt dieses Motorrad logischerweise beide Zwecke sehr, sehr gut. Aber das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie man jetzt sportliches Fahren definieren möchte. Also sportliches Fahren heißt, dass ich möchte die Hausstrecke mal ein bisschen schneller fahren, oder heißt sportliches Fahren meinetwegen, ich möchte auch mal einen Trackday mit dem Motorrad machen, möchte mal ein paar Runden auf der Rennstrecke fahren, weil wenn man dann, je tiefer man in diesen einzelnen Bereich dann einsteigen möchte, desto schwieriger wird es dann eben für so ein Multitool auch da zu bestehen.
Ja, das stimmt.
Und wenn man jetzt eben zu einem Trackday hinfahren würde mit einer VFR, wird man relativ schnell feststellen, stellen, neben diesen ganzen anderen Problemen, die man dann bekommt, dass man andere Reifen braucht, dass man vielleicht anderes Zubehör auch noch dazu kaufen müsste, dass das Motorrad dann in diesem speziellen Anwendungsbereich natürlich ein bisschen untergehen wird. So, der deswegen hat Ferdi wahrscheinlich auch mehrere Motorräder, weil der auch gerne mal ein bisschen auf der Supermoto-Strecke rumfährt, ohne dass er sich Gedanken darüber machen muss, dass er vielleicht noch die Reifen wechseln muss vorher von seinem Tourenmotorrad.
Ja, bis jetzt ja ehrlicherweise noch nicht, aber ich habe tatsächlich auch, ich habe ja mit der GS, das ist eine ältere GS, aber die war ja damals auch schon per se ein gutes Multitool und trotzdem erlaube ich mir eben zum Beispiel eine X-Challenge als Einzylinder-Enduro, die eben einfach mal fast 100 Kilo weniger wiegt und die dann eben auch einen ordentlichen Stollenreifen drauf haben kann, weil die eben nicht mehr herhalten muss, um mal hier nach Stuttgart zu pendeln zum Beispiel und lauter so Sachen. Also es hat Vorteile, es hat Nachteile, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ja, oder ich weiß nicht, kommen wir doch gleich drauf. Was mich zum Beispiel, ich weiß nicht, Fabi, wie es dir geht, was mich zunehmend stresst, ist so dieses, diese jährlichen Servicearbeiten.
Ja.
Weil ich bin jetzt mittlerweile keiner mehr, also ich wechsle jetzt mittlerweile auch nicht mehr so ganz penibel, so nicht mehr Punkt, jetzt ist ein Jahr her oder so, ich wechsle jetzt nicht jährlich mein Öl mehr, aber so alle eineinhalb Jahre versuche ich schon das irgendwie und auch Bremsflüssigkeit und alles, was eben so ist und man will die Motorräder ja auch fahren, weil vom Stehen werden sie ja auch nicht besser und da habe ich auch das Gefühl, so ab drei war es schon irgendwie schwierig und jetzt mit dem vierten und dann habe ich auch noch so einen Ural-Seitenwagen gespannt, jetzt auch noch anstehen als Projekt, was dann das fünfeinhalbte wird.
Ja, ich finde, wenn man zu viele Motorräder irgendwann hat, die man auch gerne bewegen möchte, kommt man im Kopf irgendwie in so eine Endlosschleife von, ich muss irgendwie was machen und ich habe nicht alles fertig an meinen Motorrädern. Das ist natürlich schon ein schönes Gefühl, fertig zu sein mit sowas, mit Servicearbeiten und zu sagen, ich habe das Ding jetzt da stehen und ich kann einfach fahren. Und je mehr Motorräder man hat, desto schwieriger wird das natürlich. Liegt aber in der Natur der Sache und ich glaube auch, dass wenn man ein Multitool hat, jetzt zum Beispiel für diese Anwendungszwecke, wie du sie gerade genannt hast, mal Offroad fahren, mal auf einer Kartstrecke fahren, das sind ja Sachen, die, wenn man sie wirklich betreiben will, auch Arbeit erfordern. Also du musst zum Beispiel die Reifen wechseln, du musst an deinem Motorrad dann vielleicht auch mal öfter einen Service machen. Du musst davon ausgehen, dass du vielleicht nicht immer sitzen bleibst und dann mal einen Lenker oder eine Raste tauschen musst oder was auch immer, damit du überhaupt weiterfahren kannst. Und das bringt natürlich auch Arbeit mit sich. Und das Schöne an so, wenn man mehrere Motorräder hat, meiner Meinung nach, ist auch, man kann das eine mal in die Ecke stellen und sagen, ich gucke dich jetzt ein halbes Jahr nicht an.
Ja, die Gefahr besteht dann aber, dass man dann nachher fünf Motorräder rumstehen hat und sich auf das eine konzentriert. Aber spannender Punkt, stimmt. Habe ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht. Also,
ja, das weil ich Problem noch, hast du
weil
ja auch
ich
nicht.
Noch nie, weil ich noch nie mehrere Motorräder hatte und ich sehe es also eher andersrum. Ich fand das immer ganz toll, wenn ich nur ein Motorrad habe, dann hast du das neue, dann machst du so eine Art Bestandsaufnahme. Wenn man jetzt nicht der begnadete Schrauber ist, dann lernt man das Motorrad gut kennen und du kannst natürlich mit aller Muße und Ruhe dein Motorrad auch optimieren und verbessern und auf Feinheiten achten, aber was du nicht kannst, das ist wohl richtig, mal eben ganz schnell, wenn du sagst, jetzt willst du grobes Gelände, dann auf Knopfdruck dann andere Reifen schnell rauf machen, geht nicht so schnell und damit steht und fällt alles. Ne? Ja. Dito dann bei sehr sportlicher Fahrt, das ist ja das gleiche Problem, weil dann die Reifen halt immer da sind. So kenne ich auch welche, die dann teilweise mit Wechselrädern gearbeitet haben. Ja, aber genau. Ich glaube, das funktioniert auch nicht immer. Das ist das, glaube ich, das eine. Aber das andere wäre dann eben tatsächlich, wenn du eben diese vielen Motorräder hast, das kann ja auch ein Aspekt für manche sein, die gerne das Hobby Motorrad ausüben, aber nicht nur fahrend, sondern eben so eine kleine Herde haben, um die man sich so ein bisschen kümmert und auch immer was zu tun hat. Wenn ich eine riesige Garage und Werkstatt habe, in meinen romantischen Träumen habe ich sowas und verbringe das ganze Wochenende da mit einer Bierdose und Freunden und schraubt rum, ist es was anderes. Aber ich bin mit einem Motorrad und das zu warten schon mehr als genug beschäftigt.
Okay. Ja, also ich kenne da so ein bisschen beide Seiten, weil natürlich ich habe jetzt nicht von Anfang an zwei oder drei so. Natürlich, ich hatte am Anfang auch eins und dann sind es eben genau diese Sachen. Ach, nimm jetzt den coolen Stollenreifen oder nervt es mich eigentlich, weil ich den eigentlich nur runterfahre auf der Straße überwiegend oder wie auch immer. Und ja, und als dann das zweite da war, ja, wenn man halt mal versucht, irgendwas zu schrauben und dann geht's halt vielleicht schief oder wie auch immer und dann musst du es halt stehen lassen, ja, dann hast halt noch eins. Und wenn man kein Auto hat, vielleicht ist es halt auch ein Vorteil.
Aber man sollte mal eins haben, was noch funktioniert. Ja.
Das ist eine ganz gute Maßgabe. Ja.
Zum Beispiel eine Transalp.
Ja, um die Transalp drumherum kann man dann die Herde aufbauen.
Genau.
Aber Thorsten, du hast ja gesagt, die Transalp jetzt auch, du hast ja jetzt eine neue, alte Transalp.
Naja, ne, nicht mehr ganz so alte, so sagen wir mal, so immer noch eine alte.
Ja, aber, genau. Ja. Aber dann ist es bei dir ja doch eher eine Frage der Philosophie und nicht, weil du dir jetzt kein zweites Motorrad leisten könntest, sondern du findest quasi die Erfüllung eher in dem Verzicht und dass du eben nur das eine hast und dass du dich kümmern musst. Und
Ja. So kann man es sagen. Und ich bin immer noch auch erstaunt darüber. Das ist ja nicht nur, wie viele Anwendungszwecke so ein Motorrad erfüllen kann, was ja, wie gesagt, bei so Tourenmotorrädern eben oft der Fall ist, weil sie es müssen. Also die müssen einfach in vielen Bereichen funktionieren, außer eben, klar, supersportlich oder so. Aber du hast als Fahrer, kannst ja auch immer so ein Motorrad noch bewegen. Und wenn du nicht in so einem kompetitiven Umfeld mit anderen bist und versuchst wirklich jetzt, sage ich mal, jenseits von Gut und Böse, den Straßenregeln oder den anderen Passteilnehmern da hoch und runter Bestzeiten einzufahren, dann können die ja auch viel. Und da eben auch noch sehr erstaunlich, weil die auch noch oft gerade diese sehr nutzwertigen, bandbreitigen Motorräder auch auf Haltbarkeit ausgelegt sind, wie lange die das auch noch durchhalten. Ne? Also und auch dann noch aktuell sind, weil du ja nicht so Topspitzen hast. Also nehmen wir jetzt mal so eine Fireblade. Fireblade vor 20 Jahren oder über 20 Jahren, das war ein super spitze Sportmotorrad. Ich habe mich damals gewundert, wie gut die Langstrecke kann. Habe mich bei der Fireblade dann, ich glaube, ab, da musst du mir jetzt helfen, 2008 oder 2009 kam die Tausender, glaube ich, irgendwann. 2007, 2008.
So ich glaube, es war früher, aber ich
ja,
weiß es nicht.
Ja, irgendwie so um den Dreh rum. Und da bin ich dann auch mal eine längere Strecke gefahren und durch die komplett veränderte Ergonomie ist sie natürlich, waren die ganzen Rennstreckenkollegen völlig begeistert und ich dachte, boah, okay, ne, da jetzt mal so ein Tagesausflug oder Wochenendausflug ist halt kein Tourenmotorrad mehr und auf einmal wäre die alte Fireblade so um 2000 rum ein optimales Sport-Touring-Motorrad, ne, aber klar, mit der würdest du natürlich heutzutage bei den Zeiten auf irgendeinem Ring, würdest du sowas von hinterherhängen, aber das kannst du jetzt, sage ich mal, bei diesen Multitools oder so, die Bandit, mit der wirst du wahrscheinlich immer noch durch ganz Europa fahren können und 365 Tage im Jahr deine Ansprüche dann erfüllen können, aber nicht mehr zielgerichtet diesen einen und im Enduro-Bereich ist es ja ähnlich. Also ja. Ne, die modernen Mid-Adventure-Bikes, es wäre damals eine Traum-Rallye-Maschine gewesen.
Ja, also was die können und was man dann damit macht, das ist ja auch immer.
Genau.
Ja.
Zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, ja.
Werbung.
Aufgepasst, Motorradfans. Steigert euer Fahrerlebnis mit Sena, dem Pionier der Bluetooth-Kommunikation. Stellt euch kristallklaren Sound für Musik, Anrufe und Navi-Ansagen vor. All das, während ihr mühelos mit euren Mitfahrern in Verbindung bleibt. Die hochmodernen Kommunikationssysteme von Sena bieten unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob ihr auf einem aufregenden Abenteuer oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit seid. Mit Sena seid ihr smarter, sicherer und rundum vernetzt unterwegs. Entdeckt die Zukunft der Motorradkommunikation auf sena.com. Ride Connected, Ride Sena.
Aber warst du dann schon mal versucht, auch dir ein zweites Motorrad in die Garage oder, na gut, wenn du.
Oh, jeden Tag?
Ja.
Ja. Da brauche ich nur durch die Straßen gehen und sehe irgendwas. Klar, haben ja, aber ich binde mir sowas dann nicht ans Bein. Mhm. Das ist tatsächlich, wie du sagst, die Philosophie, so Sachen, die ich in der Schublade verschwinden lassen kann, da kann ich mal zum Sammler werden, aber ich habe auch nur ein Auto.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass zumindest bei mir ist es so, dass es ab dem zweiten Motorrad eigentlich da so dieser Damm irgendwo gebrochen war. So, und dann,
das stimmt, ja.
Dann ist die, ja.
Ja, das zweite, das ist schwierig und dann, dann brechen die Dämme.
Ist das so wie Tätowierungen.
Ja,
ich glaube, das ist schon, stimmt, ja.
Du fängst so mit dem Herz oder dem Anker an und irgendwo
ganz versteckt
ist der ganze Rücken
voll. Auf einmal
ist
das Gesicht
genau.
voll, ja.
Ja, genau.
Ist einfach so passiert. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch speziell vielleicht, es liegt vielleicht auch dran, dass man hier halt relativ naja, in einer privilegierten Position ist natürlich, dass du halt viele aktuelle Motorräder fahren kannst, auch mit Dauertestmotorrädern und sowas. Oder glaubst du, Thorsten, dass es bei dir auch, wenn du jetzt nicht hier arbeiten würdest, ja, in der Tageszeitung sitzen würdest, in der Redaktion, dass es genauso wäre?
Ja, denke ich schon, okay, weil ich also die Entwicklung schon mit Fahrrädern durchgemacht habe, aber da war dann einmal sozusagen, als der Keller voll war, dann war im Endeffekt, irgendwann kam dann wieder dieser Umkehrschlussgedanke und da funktioniert es tatsächlich ähnlich wie bei Motorrädern. Es gibt da so ein paar Allrounder, aber die faszinieren mich dann jetzt nicht so. Da bin ich mittlerweile auf 3 Räder runter. Also das geht. Aber die kann ich mir, wie gesagt, 2 davon hängen auch an der Wand und 1 ist das normale City-Alltagsrad, mit dem ich dann vermutlich auch die meisten Kilometer fahre. Aber da ist es ja eben, weil ich ja nur sportlich benutze, sind wir wieder wahrscheinlich bei Fabian mit seinen Motorrädern 2, 3 eher rennorientierende Geschichten und so muss das, weil das eine ist halt ein Straßenrennrad, das andere ist ein Geländerennrad, beides sind Rennräder. Mit denen könnte ich jetzt nicht unbedingt so im Alltag hier ins Kino oder so fahren, könnte ich schon, aber macht wenig Sinn. Da ist es aber eine andere Anwendung. Wenn, was ich euch fragen wollte, habt ihr denn auch, wenn ihr so viele Motorräder da steht, auch so eine Art Jägerinstinkt, dass man immer so an- und verkaufmäßig, dass man sagt, jetzt mal wieder was Neues, und das ist ja auch ein Aspekt von, ja, für verschiedene Motorräder haben, das ist so die Beobachtung, die ich bei manchen mache, die sagen, ah, super, dann habe ich was, und dann wie so eine kleine Börse, dann werden sie auch immer, weil sie immer was haben, finden sie mal irgendeinen, der sagt, du, willst du das nicht verkaufen, dann haben sie wieder ein bisschen Pulver und gehen los und suchen nochmal nach einer neuen Geschichte, also dieses An- und Verkaufen kann ja auch ein Grund sein, mhm, dafür, ohne damit gewerblich Gewinn zu machen oder so, sondern einfach just for fun. Mhm.
Ja, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie auch immer so ein bisschen dieser Goldgräberinstinkt mitspielt, dass man irgendwie denkt, jetzt finde ich vielleicht das die Rarität oder sowas. Ist bei mir aber ehrlich gesagt gar nicht so. Ich kaufe Motorräder, die ich cool finde und die ich dann, wo ich einen Anwendungsfall dafür habe. Und wenn diese zwei Dinge erfüllt sind, dann kaufe ich mir ein Motorrad, aber nicht, weil ich irgendwie Spaß daran habe, zu kaufen und zu verkaufen. Ich finde das eigentlich eher mühsam. Ich mag Menschen nicht, die Sachen kaufen wollen, und ich mag Menschen, die Sachen verkaufen wollen, noch weniger. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht meine Welt.
Wo holst du dir morgens dein Brot und deine Brötchen? Ja. Und wenn du meine...
Ja, das ist alles immer an so Interaktion gebunden.
Verdammt. Also ich finde auch Fahrzeuge allgemein verkaufen und kaufen finde ich auch immer stressig.
Ja, aber ich sag ja, also ja, da ich ja nicht zu der Zielgruppe gehöre, die eine Garage mit mehreren hat, aber ich habe schon bei denen, die mehrere haben, oft beobachtet. Da gibt es dann sogar so Sachen, fand ich jetzt dann oft tatsächlich ganz spannend, die dann sich mal irgend so eine Standuhr oder durch eine Gelegenheit, dass der Nachbar sagt, guck mal, du hast doch so viele Motorräder hier da drüben beim Nachbar, der will Wohnung auflösen oder Haus auflösen, und dann haben sie ein Motorrad, lassen es erstmal stehen und dann kriegt das so einen totalen Aufwind und verkaufen es ein paar Jahre später praktisch zum gleichen Preis oder mehr und freuen sich darüber. So.
Ja, das ist bei mir gar nicht so, oder das würde mich auch gar nicht reizen, also das würde ich auch ablehnen. Bei mir muss ich aber auch sagen, das ist vielleicht auch wieder ein Sonderfall, dass jetzt eben 2 der Motorräder sind mir quasi auch aus der Familie zugelaufen. So. Also das, die wären sonst vielleicht verkauft worden, so, und dann habe ich gesagt, naja, irgendwo ist da schon eine emotionale Verbindung da. Ist dann auch wieder ein anderer Fall, als dass ich sie mir jetzt gekauft hätte.
Bei der Gelegenheit will einer von euch eine Virago kaufen für 100 bis 200 Euro.
Oh, unbedingt nicht.
Nein, danke.
Genau, mein Nachbar ist gestürzt und jetzt hört er sein Motorrad-Hobby auf und will das Ding einfach an Selbstabholer loswerden. Aber man muss mal ein bisschen was machen. Er ist ja gestürzt.
Ich wüsste einen Kollegen, der wahrscheinlich Interesse hat.
Den sprechen wir nicht an.
Ich würde die Frage eher noch erweitern vielleicht, zumindest in Richtung Fabian. Ist das dann für dich auch ein Sammelaspekt? Sprich, hast du das Gefühl, es werden tendenziell immer mehr? Also das, was du jetzt hast, bleibt das auch bei dir? Oder ist das halt so, dass du sagst, das ist jetzt für deinen Zweck, aber wenn das irgendwie, wenn da was Neues daherkommt, ein neueres Motorrad, dann wird dieses Motorrad für diesen Anwendungsfall vielleicht auch ersetzt durch ein anderes? Oder wird es eher tendenziell mehr dann?
Also generell kaufe ich Dinge schon oder Motorräder schon, um sie zu behalten. Und ich habe auch relativ schnell so eine emotionale Bindung zu Modellen, weil ich mich dann irgendwie da reinarbeite und ein bisschen die Historie durchlese und sowas. Dann kann ich mich dafür begeistern und dann habe ich diese Motorräder, die ich besitze, eigentlich ins Herz geschlossen. Und dann fällt es mir relativ schwer, die wieder abzugeben. Deswegen mache ich das auch nicht oft und nicht gerne. Anderer Fall natürlich dann, wenn die Anwendung nicht mehr gegeben ist, weil irgendwas kaputt ist, was ich nicht reparieren kann oder man keine Teile mehr bekommt, was auch immer. Oder wenn irgendwas überhaupt nicht mehr lohnend wäre, dann bin ich da doch pragmatisch genug. Aber eigentlich bleibt das, was ich mir kaufe, schon bei mir. Und ich finde das auch gut. Also ich finde, das hängt auch so ein bisschen mit der Art zusammen, wie man Motorräder empfindet. Und ich glaube, wir alle haben irgendwie emotional was für Motorräder übrig. Da geht es nicht nur darum, dass eine Maschine ist, mit der man jetzt vielleicht im Kreis fahren kann oder mit der man durch den Dreck fahren kann oder zur Arbeit fahren kann, sondern das ist, weil ich schaue mir die Motorräder dann gerne an und hab einfach Spaß daran. Ich kann auch manchmal in der Garage einfach eine Viertelstunde neben dem Motorrad sitzen und mir das angucken, auch wenn ich das schon 100 Mal gesehen habe oder 1000 Mal und habe da trotzdem noch Spaß dran.
Da gibt es keine Abnutzungserscheinung. Also ich sage jetzt mal, die Emotionalität entwickelt sich dadurch, dass du weißt, das ist der totale Rundenzeitenbrenner und den wolltest du haben. Ist man wegen irgendwas Italienisches oder wenn man das Design mag, dann hat man das so. Und dann 3-4 Jahre später merkst du mit dem Ding, das ist irgendwie nur noch gemäßigtes Mittelfeld. Es gibt schon wieder viel noch mal Schöneres, noch gestaltet. Ist da nicht, dass die eine dann so ein bisschen, der Lack ist ab so?
Ja, da muss man sich irgendwann mit abfinden, dass es immer wieder was Besseres geben wird. Und ich war noch nie der Typ, der sowieso von Anfang an das Beste hatte, weil das ist natürlich auch immer ein finanzieller Aspekt. Und gerade wenn man jetzt Richtung Rennmotorräder denkt, da kann man ja mehrere Kleinwagen verkaufen, wenn man möchte, wenn man das Beste haben will. Und das war bei mir nie der Fall. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt mit ich habe eine alte Suzuki GSX-R 57 SRAT, tolles Motorrad, ich liebe das, ich finde es cool, wie das aussieht, ich finde es cool, wie das fährt und das ist natürlich seit vielen Jahren nicht mehr das schnellste Motorrad. Und wenn ich damit jetzt eine Rennstrecke fahre und dann steht daneben irgendwas Neues, Cooles, Geiles und das fährt viel schneller und klingt geil und sieht schön aus, dann stehe ich natürlich mit großen Augen daneben und denke, boah, das sieht ja viel cooler aus und das würde ich voll gerne haben. Und dann fahre ich wieder nach Hause und 2 Tage später stehe ich in der Garage neben meinem Motorrad und finde es wieder genauso geil wie vorher. Halt, es ist immer, immer der Vergleich, glaube ich, dann.
Es geht mir ganz genauso. Also ich finde auch, wenn man einmal über diesen Punkt weg ist, dass man nicht mehr dem Neuesten hinterherjagt so und sich eben damit abgefunden hat und dem auch was abgewinnen kann, dann geht es mir ganz genauso. Also ich habe das eine Motorrad jetzt auch schon seit 8-9 Jahren oder so. Und das finde ich immer noch, nicht jedes Mal, aber oft genug, da drehe ich mich noch 3-mal um, wenn es irgendwo steht. Und was ich auch gerade, weil ich mit denen ja auch viel reise mit den Motorrädern, da verstärkt sich das noch. Also gerade wenn du irgendwo auf dem Balkan, in Griechenland und sonst wo unterwegs bist, im Ausland, wo dann so ein Motorrad auf einmal, es wirkt da dann nochmal viel moderner natürlich, weil da fahren halt nicht, da fahren dir keine 20 aktuellen GS auf dem Pass entgegen, sondern da stehe ich mit der GS halt und das ist eine brandneue BMW quasi. Also es verstärkt es dann nochmal ein bisschen, aber ja, geht mir ganz genauso. Also ich habe auch zu dem Sammelpunkt noch, da habe ich für mich mittlerweile auch so die Lösung gefunden. Ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, aber für mich funktioniert es. Ich habe eine virtuelle Garage mir mittlerweile auf meinem Blog eingerichtet, wo ich halt gesagt habe, da sammle ich jetzt virtuell meine Maschinen, weil ich eben nicht so viel Platz habe und ich habe jetzt auch, also dafür habe ich dann auch wirklich nicht das Geld. Aber wo ich halt sage, da stelle ich zum Beispiel eine L50 GS Adventure rein, weil ich die cool finde. Da stelle ich eine Street Triple rein, die ich super cool finde, aber die ich eigentlich, das wäre dann das 5., 6., 7. Motorrad. Da stelle ich eine 90 rein, die mir viel zu teuer ist und sowas. Da stelle ich mir eine Thruxton, eine Royal Enfield, was weiß ich. Da packe ich alles rein, was ich cool finde und sammle irgendwie virtuell für mich. Und damit kann ich das, diesen Sammeltrieb irgendwie.
Jetzt dein Ernst? Wirklich? Also das heißt, du hast, ich stelle mir das wirklich so vor, du hast so Motorrad-Avatare, aber an die kannst du nicht dranklopfen und die fahren gar nicht.
Es ist zum Beispiel so, ich habe zum Beispiel, das war ich eben in Athen zufällig und habe da irgendeine echt abgekrabbelte L50 Adventure gesehen. In irgendeinem Hinterhof mit voll Graffiti und allem und war irgendwie cool. Habe ich ein Foto gemacht und das habe ich mir dann eben da reingestellt. Und
okay.
Ja.
Aber du kannst nicht fahren damit.
Nein, also okay. Weil ich halt wüsste, die ist ja viel zu sehr an meiner 12er GS dran. dass ich jetzt wüsste, und die werden auch noch viel zu teuer gehandelt dafür, dass die echt schon alt sind, da weiß ich einfach, ich werde mir sowas nicht kaufen, weil das wird dann rumstehen, das deckt sich wirklich eins zu eins mit der anderen. Aber es ist wie so ein Sammel, wie so Quartett-Dings sammeln, ich weiß es nicht.
Okay. Also Pokémon-Karten. Ja.
Da bin ich vielleicht zu pragmatisch und zu bodenständig und genau deswegen der Multitool.
Ja, vielleicht bin ich jetzt auch komisch, aber.
Eine Motorrad dann irgendwie dann haben will. Nee, der Gedanke, den habe ich natürlich auch oft, dass mich irgendwas inspiriert. Und das kann auch mal was Überraschendes sein. Bei der einen Allgäu-Produktion, die wir gemacht haben, die Allgäu-Touren, dass ich aus dem Test-Kontext heraus gar nicht so richtig ausgewählt, sondern mehr zugespielt bekommen habe, diesen kleinen Honda, so klein ist er ja gar nicht, ja, aber von den Ausmaßen, so diesen Honda Cruiser CMT 1100 mit dieser Batwing-Verkleidung. Und da steht man erstmal eigentlich ein Motorrad, mit dem ich so Szene typisch gar nichts zu tun habe. Genau, der so ein bisschen wie zu heiß gewaschene Streetlight oder in der Art. Also ich hatte die dann vor der Abfahrt zu Hause geparkt, stehe davor und denke so, was soll dieses Motorrad? Gut, aber ne, man fährt damit ja los. Und die hat sich auch so ein bisschen in mein Herz gespielt, muss ich sagen. Ich habe einfach echt tolle Tourtage damit gehabt, habe meinen Riesenspaß damit gehabt. Dass es vielleicht auch andere Fahrer gibt, die schnellere Motorräder haben, aber nicht so gut die Kurven gefahren sind. Mhm. Und dann hat sie ja mit diesem Afrika Twin Motor auch so ganz gut Bums. Also hochunterhaltsam, man sitzt niedrig und da habe ich danach gedacht, boah, eigentlich so ein Ding, das müsste ich irgendwie haben, weil das nochmal so einen anderen Aspekt des Reisens, des Unterwegsseins erzeugt. Also die Maschine macht was. Da habe ich gedacht, ach, das wäre ja auch ganz cool. Irgendwie genauso wie unser Dauerthema, Ferdinand, dass wir unbedingt noch irgendwie so eine ganz leichte 150 Kilo Reise-Rally-Enduro haben wollen. Gucken gerade, was da aus China auch teilweise an günstigen Sachen kommt. Ich stelle mir das dann immer vor. Super, die nehme ich dann mit und dann fahre ich dahin, wo tiefer Wüstensand ist und bis dahin habe ich die irgendwie auf dem Hänger oder so. Aber das ist, weiß ich, da bin ich zu pragmatisch im Alltag und auch auf Reise. Das mache ich dann nie. Also diesen ganzen Aufwand dafür betreibe ich nicht und bin dann eher froh, mit irgendeinem Motorrad dahin fahren zu können und vielleicht ein bisschen Sand auch mit dem Motorrad hinzubekommen. Und ja, also von daher widerspricht sich das oft schon von alleine. Man muss schon sehr bereit sein, bei vielen Motorrädern auch viele Aktivitäten zu machen.
Ja, ich kann Ferdis Gedanken da schon nachvollziehen mit seiner virtuellen Garage. Das ist natürlich, Ferdi, vielleicht bist du auch ein Extrembeispiel, aber.
Ich bin komisch, ich hab's jetzt.
Aber ich habe auch schon Spaß daran, mich damit zu beschäftigen, was für ein Motorrad ich gerne mal hätte. Und auch wenn ich niemals in dieses Ankauf, Verkauf aus Leidenschaft Business einsteigen würde, habe ich schon Spaß daran, so Inserate bei Kleinanzeigen durchzuschauen und einfach zu sehen, ah, das Modell ist cool und das wird gerade so gehandelt und ah, guck mal, das hast du auch schon mal gesehen und das hättest du gerne mal irgendwann. Das 99% davon wird niemals in die Tat umgesetzt werden, aber so dies damit beschäftigen macht mir schon auch Spaß, muss ich sagen, ja.
Ja, ich hatte das, Fabio, dir ging es bestimmt auch schon so, ich hatte auch so nach manchen Reisegeschichten oder ja, eben wenn man hier so manche Testmotorräder einfach dann mal eine Woche lang zu fahren bekommt in unterschiedlichsten Gelegenheiten, ja, dann, also gerade als ich noch zwei Motorräder hatte, wenn du dann eben mit so einer Tenere 700 oder KTM 97 Adventure war es ja damals, unterwegs bist, da war ich echt sehr, sehr versucht, wirklich beides zu verkaufen, um mir diese eine zu kaufen, weil die konzeptionell genau in der Mitte lag und eben dann wusste ich wieder, okay, dann hast du nur einmal im Jahr irgendwas, worum du dich kümmern musst und hast nicht da zwei Dinger stehen und hast nur einmal den Reifenwechsel und so weiter, wie wir es vorher hatten.
Genau, völlig bereinigend und, für Geist und Seele.
Genau. Und Besitz und immer mehr Besitz anhäufen, das macht ja auch nicht glücklich, das weiß man ja auch. Also ich habe da für mich nach wie vor ich glaube, ich bin doch eher glücklich mit mehr Motorrädern, aber auch nicht 100%. Und vielleicht müsste ich mal, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir mal die Garage abfackeln oder ich weiß es nicht, dass ich wirklich mal die alle verliere, weil verkaufen werde ich sie nicht, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass das was Befreiendes auch hat eben.
Ja,
da bin ich schon hin und wieder anfällig eben. Ja, wenn dann so ein Motorrad herkommt, was dann auch konzeptionell so genau in der Mitte sitzt, das, ja.
Ja, ich glaube, ein Ding ist auch, wenn man jetzt so verschiedene Motorräder denkt, die immer Straßen zugelassen sind, dann heißt es ja auch, man hat eine Verpflichtung, sich darum zu kümmern. Mhm. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel kein Motorrad mit Straßenzulassung. Ich habe vom Multitool zu mehreren Motorrädern umgesattelt. Ich habe ganz früher im Studium habe ich mir mal eine TL1000 gekauft, weil ich die cool fand und unbedingt einen großen V2 haben wollte und kein Geld für eine Ducati hatte. Und dann wollte ich damit auch mal auf der Rennstrecke fahren. Und dann habe ich mir da irgendwie in der Garage selber so Sachen zusammengebastelt, dass ich ganz schnell das Licht und alles abbauen konnte, nur mit so Steckverbindungen und sowas, weil ich das irgendwie cool fand und ich auch wollte, dass es ein richtiges Rennmotorrad ist und ich dann nicht nur irgendwie was abklebe. Und habe ich nie gemacht dann. Doch einmal habe ich es benutzt, glaube ich. Dann. Also ich habe, glaube ich, weiß nicht, 9 Monate gebastelt und dann habe ich es einmal benutzt und dann nie wieder. Weil ich dann irgendwann, wenn man das mit Leuten macht und das ernsthaft betreiben will, alles, was irgendwie einen sportlichen Aspekt hat, dann ja kommt da jeder zu dir an und sagt, ja komm, du brauchst was Richtiges, komm, kauf dir was Richtiges. Und dann denkst du irgendwann, ja komm, egal, ja, ich kaufe mir jetzt nichts Teures, aber ich kaufe mir irgendwas, was halt was Richtiges ist. Und was Richtiges ist dann eben reines Rennstreckenmotorrad, eine Enduro und eine Wettbewerbssupermoto. Das ist alles altes Zeug, aber es ist was Richtiges in Anführungszeichen. Und das sind alles Sachen, die haben keine Straßenzulassung. Und das heißt, ich habe auch kein Problem damit, dass ich irgendwie einen TÜV-Termin habe oder dass ich neue Reifen drauf machen muss oder was auch immer. Sondern das ist tatsächlich das unkompliziert für den Kopf, wenn man da nicht irgendwelche
Fristen einhalten muss. Kann halt wirklich in der Ecke stehen bleiben.
Genau.
Und, ja, verstehe.
Ja, gut, das ist nur der Unterschied jetzt zum Fahrradsammeln, wo es dann ja genauso ist. Da kannst du es, aber du brauchst ja, was ich beim Fahrradsammeln tatsächlich dich nicht, ja, eben TÜV. Das sind schon genau diese nervigen Sachen. Dann wird es ja schon fast zu einem Nebenjob. Aber das fand ich auch ganz spannend. Es gibt ja auch das anders. Und du hast ja beschrieben, du wolltest aus deiner TL eine Rennmaschine machen. Ich finde es ja ganz witzig, jetzt auf dem Testival war ich in dieser Crossover-Gruppe, die sind ja eigentlich alle so konzipiert, dass sie vom Sport mal kamen, sportlichen Motor haben, dann komfortablere Sitzpositionen und das hat ja auch ganz gut funktioniert und als wir dann so durchgetauscht haben, achtet aber jeder auf die Sportlichkeit und am Ende war, wenig überraschend, das, was ganz viele ganz scharf und super fanden, diese M1000XR, ne, so. Und dann auch noch mit diesem einen Paket noch mit Fußrasten und Winglets oder Wings hat sie, glaube ich, sowieso. Aber dann habe ich gedacht, so geil das Ganze ist, eigentlich ja absurd, weil erst nimmst du ein Sportmotorrad, baust das dann praktisch auf Multitool irgendwie um, dass man bequemer sitzen kann, dass du länger fahren kannst. Langstrecken, Hypersportler oder sowas haben sie auch irgendwie ein paar markige Begriffe dafür. So, und dann machen sie es noch mal radikaler mit noch mehr Carbon, noch leichter und geschmiedeten Rädern. Und du fährst mit dem Ding und denkst, boah, ja, Hammer, wo ist die nächste Rennstrecke hier? Ärgerst dich darüber, dass die Straßen irgendwie viel zu eng und viel zu viel Rollsplitter. Also es ist gar nicht das Potenzial aus diesem schon umgebauten Motorrad hast. Und dann ist ja absurd, ne, wenn du sagst, du machst einen Multitool, einen Allrounder und schärfst den wieder so spitz, dann kann man sich ja gleich eigentlich ein Straßensport-Ding kaufen und eine GS kaufen, wäre theoretisch sinnvoll. Hat aber, muss ich zugeben, hat mir trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht und in die Richtung denke ich, passiert dann auch viel, dass ich glaube, dass so ein Allrounder, das ist das, was ich so toll finde an diesem Multitool, guck mal einfach in so einer ganzen Motorradgeschichte, wie viele Motorräder sind so Allrounder, die alle gut fanden und die so einen Meilenstein dann gelegt haben und wie kurz die Halbwertszeit von diesen Sportmotorrädern dann eben ist. Das heißt, ich finde es ingenieursmäßig eine wahnsinnige Leistung, wenn du denkst, so eine Afrika Twin damals, die alte, die hat eine ganze Dekade sozusagen, haben 10 Jahre Motorradfahrer, Neueinsteiger, Späteinsteiger, Allesfahrer, die haben gesagt, ja, das Motorrad, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da habe ich das und das und das. Und andere, die waren Top of the Pops, aber eben nur für 1-2 Jahre und dann waren sie schon wieder fast vergessen. Also ich finde auch die Ingenieursleistung ist schon super bei diesen Multitools, weil du eben nicht nur da auf einen Punkt hin konstruieren musst, sondern du musst ganz viele Aspekte unter einen Hut bringen und das ist ja gar nicht so leicht.
Und trotzdem ist es dann jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die können alles, aber nicht so richtig. Also die können ja in der Tat dann doch sehr vieles sehr gut. Also zumindest je nachdem, wie...
Ja, oder gut reicht ja, aber eben, die sind sehr facettenreich und von vielen eben, dass wir da gesagt, die können alles, nichts richtig und das ist ein langweiler Motorrad, aber das finde ich eben überhaupt nicht langweilig, wenn du siehst, was die eigentlich alles abliefern. Während das andere ja nur nicht langweilig ist, wenn du sozusagen ja am Ende da in diesem ganz schmalen Bereich der Beste bist. Aber ansonsten ist das Ding irgendwie nur nervig und scheiße und schlecht.
Ja, genau. Und das ist eben der Punkt, wo sich der Kreis dann jetzt schließt, dass man sich Gedanken machen muss, ob man ein Anwendungsgebiet hat und andere Sachen gerne auch mal machen möchte. Oder ob man wirklich tiefer in irgendwas einsteigt, weil sobald man wirklich tiefer einsteigt, jeder Rallye-Fahrer wird dir sagen, hau ab mit deiner Reise-Enduro. Jeder Rennstreckenfahrer wird dir sagen, hau ab mit deinem Power-Naked-Bike. Jeder Supermoto-Fahrer wird dir sagen, hau ab mit der 690er. Das kannst du vergessen, ist zu groß und zu schwer. Das sind alles Sachen, weil die Leute halt sich auf diesen einen Bereich fokussieren und da dann tief einsteigen wollen. Und klar kann man mit so einem Multitool sowas dann auch mal machen und kann da auch Spaß dran haben. Es macht ja Spaß, damit zu fahren. Es macht Spaß, mit einer Reise-Enduro im Dreck zu fahren. Es macht Spaß, mit dem Naked-Bike auf der Rennstrecke zu fahren. Aber wenn man dann das öfter machen will, wird man meiner Meinung nach ganz schnell an den Punkt kommen, dass man sagt, Multitool ist es doch nicht mehr.
Ja, das ist fast schon ein gutes Schlusswort.
Schlusswort. Die Frage ist draußen an die Hörer. Gibt es jemand, der 10 Multitools oder mehr sammelt?
Ja, Multitools-Sammler.
Wäre doch auch spannend, oder?
Das ist eine gute Frage, Thorsten. Ich wollte noch eine Frage stellen. Eher Richtung Fabi, also nicht Thorsten, aber auch an dich vielleicht. Wenn man jetzt auch wieder so ein, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber alle Motorräder sind Schrott, wie auch immer, wurden geklaut und du bekommst von der Versicherung, keine Ahnung, 20.000, 30.000. Könntest dir quasi jetzt ein aktuelles, hast aber nur noch Platz, weil du keine Garage mehr hast, hast nur noch Platz für ein Motorrad. So, also ein Multitool.
Ja.
Was wäre das bei euch? Darf auch was Älteres sein, aber wenn jetzt das Geld, sage ich mal, nicht so die Rolle spielen würde.
Ja, ich habe es eingangs, glaube ich, schon gesagt, Yamaha MT-10 SP.
Okay.
Für mich das Motorrad, was für mich alles abdeckt, weil ich diesen Crossplane-Motor großartig finde, weil das Motorrad hat genug Leistung für alles, was ich machen will. Man sitzt auf dem Motorrad gut drauf und es ist trotzdem immer noch was irgendwie nicht jeder hat. Und deswegen wäre es bei mir MT-10 SP.
Ich hatte schon die Befürchtung, als du meinst, mich fragst du lieber nicht, welche Rundenzeiten habt ihr? Denn hätte ich Rundenzeiten, Oschersleben oder sowas, denn hätte ich geschwiegen einfach. Antwort, ohne jetzt, weiß ich nicht, ein Modell zu sehr in die Höhe zu heben. Ich hatte ja am Anfang die GS gesagt, aber die wäre es bei mir jetzt nicht. Jedenfalls nicht die große, sondern diese Mid-Size Adventure Bikes. Du erinnerst dich, wir sind damit mal unterwegs gewesen.
Genau.
Da war ich von unserer Dauertest-Hinare komplett überzeugt. Bin ich auch immer noch. Könnte ich absolut mit leben, selbst mit eben genau, wenn es sie noch geben würde, unsere Dauertest-Hinare mit 50.000 Kilometern plus. Das wäre durchaus auch leistbar. Bin jetzt vor kurzem so eine 98 Adventure gefahren. Als 97er, als wir direkt gefahren sind, war sie nicht mein Favorit. Als wir damals gefahren sind, bin ich ein halbes Jahr später mit der Touareg gefahren, dachte so, wow, kann auch richtig was. Und da tut sich einfach für mich in so Nuancen so ein bisschen was, aber im Grundkonzept, ich sag jetzt mal so zwischen 70 und 100 PS, am liebsten um die 200 Kilo. Und du kannst mal jemanden mitnehmen, ich kann vor allen Dingen Gepäck mitnehmen. Und da komme ich sogar mit dieser Mischbereifung so weit zurecht, dass ich so in meinem Reisekontext, da wo ich unterwegs bin, wo man auch mal schneller fahren kann, überhole ich genug Leute und werde nicht so schnell überholt und habe trotzdem viel Sicherheit und unheimlich viel Fahrspaß mit den Dingern, unheimlich viel.
Ja.
Bei dir, Ferdi?
Bei mir, ich schiele auch in die Richtung. Für mich haben sich Tenere und ob jetzt 97, 98, die haben sich dann doch für mich, je mehr Zeit ich damit verbracht habe, doch so ein Stück weit entzaubert wieder. Also ich mag die nach wie vor sehr gern. Ich mag diese Midsize-Enduros, diese Mittelklasse. Bei mir, wenn es eben auf ein Multitool rausläuft, wäre es ganz klar eine GS, weil das auch für mich charakterlich vom Motorrad her passt einfach. Ob es dann eine Boxer GS wäre oder vielleicht auch die 900 GS, die ich jetzt noch nicht gefahren bin, werde ich bald mal fahren, aber ich denke, ich würde immer bei einer Boxer GS landen, weil das für mich einfach alles abdecken würde. Ja, sie ist dann ein bisschen schwer vielleicht für das eine oder andere, aber...
Und wieder enden wir mit einer Boxer GS. dem Multitool.
Wir sind doch alle bestochen. Ah.
Naja, wir haben so aufgehört, wie wir angefangen haben.
Wir haben da ja schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass diese dämliche GS wirklich alles kann.
Ja.
Das ist furchtbar. Aber wir waren damit ja sogar wirklich auf der Rennstrecke und sie war erstaunlich schnell. Das war furchtbar.
Also genau. Vor allen Dingen, wenn du dann noch die Evolution siehst. Wir waren damals mal, hatte Kasche mal so eine Geschichte auf dem Nürburgring gemacht. Und da hat man die 1100er GS, nee, 1150er war es, glaube ich schon, auch zu diesen Sport-Tourern dazu gepackt. Boah, und dann im direkten Vergleich zu den Sportlern, da hast du wirklich einen großen Gap gehabt. Das hat nicht gut funktioniert, aber also jetzt auch nochmal da in China mit der 1250 GS, die 1300 bin ich noch nicht gefahren. Das muss man einfach sagen, wenn du verschiedenste Straßen hast und eben nicht nur das, dann frage ich echt, wie soll man an dem Motorrad vorbeikommen? Aber ich bin abgestiegen nach 2,5 Wochen und eben, die hat mir auch ein paar Mal den Arsch gerettet im wahrsten Sinne, ne, weil das Ding ja gut am Rutschen war da und dann mit den ganzen Regelsystemen und so. Aber ich bin abgestiegen und habe am Ende dann nach den 2 Wochen so Tiefgarage, tschüss, also no emotions, das war's irgendwie überhaupt nicht. Also weißt du, sonst guck man ja mal so, oh, in welchen Farben gibt's die oder so. Es war einfach, ja, okay, freue mich auf die nächste Guest wieder.
Okay. Ja, dann machen wir einen Schluss an der Stelle. Also danke euch beide für eure Zeit und danke an alle Zuhörer. Und Thorsten, du hast ja schon eine wunderbare Frage an die Hörer und Hörerinnen gestellt. Gibt es Leute bei euch da draußen, die auch mehrere Multitools sammeln? Ansonsten sind wir natürlich auch gespannt, wie ihr das seht. Habt ihr ein Motorrad, habt ihr mehrere Motorräder? Wie viele Motorräder habt ihr? Wo ist so eure Schmerzgrenze oder wo geht euch der Platz aus? Ja, schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an podcast@motorradonline.de und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.